Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Hallo und willkommen zur 12. Ausgabe von Retroball, dem Nostalgie-Podcast, in dem ich Spieler aus den 90ern und 2000ern vorstelle, die aus verschiedenen Gründen aus dem Fokus der Medienwelt verschwunden sind. Mein Credo ist, dass jeder Fußballspieler irgendwas Spannendes zu erzählen hat, man muss es eigentlich nur finden. Und unser heutiger Spieler, der hat definitiv zwei ungewöhnliche Erlebnisse in der Karriere gehabt. Eines davon mit tragischem Ausgang. Heute haben wir einen Spieler, der nie in der ersten Bundesliga gespielt hat, da er einen Großteil der Karriere im DDR-Fußball verbrachte und zum Mauerfall, der einen Tag nach seinem 27. Geburtstag stattfand, nicht das ganz große Interesse der westdeutschen Talentspäher wecken konnte. Bis zu seinem schlagartigen Karriereende absolvierte er aber reichlich Spiele in der zweiten Bundesliga. Heute geht es um Carsten Sänger. Carsten Sänger mit C oder mit K, das muss ich erst noch herausfinden. Er kommt am 8. November 1962 in Kerpsleben zur Welt. Ein kleiner Ort, der zu Erfurt gehört, aber doch ein gutes Stück ländlich liegt. Mit 9 Jahren kommt er in die Jugend des FC Rot-Weiß Erfurt, die er auch komplett durchläuft. Dabei wird er auch vom DDR-Verband gefördert, bestreitet über 40 Junioren-Länderspiele. Im September 1980 debütiert der 17-Jährige in der DDR-Oberliga, dem Oberhaus. In seinem ersten Spiel kann er trotz 0:1 Niederlage gegen Dynamo Dresden überzeugen, wird im Spielbericht der Fußballwoche für sein Spielverständnis gelobt. Sänger wechselt in dieser Zeit zwischen Libero und rechtem Verteidiger, kommt dabei zu 14 Spielen. Im zweiten Jahr setzt er sich endgültig durch, im dritten erzielt er dann sogar nach 48 Spielen sein erstes Profitor beim 1:1 gegen Union Berlin. Laut erwähnter Fußballwoche ein sagenhafter 18 Meter Dreiangelschuss. Ich weiß jetzt nicht genau, was ein Dreiangelschuss bedeuten soll. Das klingt ein wenig nach Mr. Burns.
Ich möchte diesen Brief ans preußische Konsulat in Siam schicken, per Luftpost.
Ist es zu spät für das 5½-Drehflügelflugzeug?
Ich nehme mal an, es geht um einen Schuss in den Torwinkel.
Diese Unwissenheit.
1983 wird der 21-jährige Sänger Teil der Olympianationalmannschaft, die sich bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles präsentieren soll. Dazu wird es aber durch den Boykott der sozialistischen Länder nicht kommen. Qualifiziert wäre das DDR-Team gewesen. Allerdings gibt es für Sänger einen angenehmen Trostpreis. Am 28. März 1984 gibt er sein Debüt in der Nationalmannschaft beim 2:1 Sieg gegen die Tschechoslowakei. Für Sänger doppelt besonders, denn die Partie findet im Georgi-Dimitrov-Stadion statt. Das ist der damalige Name des Steigerwaldstadions in Erfurt. Ein bisschen random Name-Dropping. Für die Tschechen stehen ein paar Namen auf dem Platz, die man mit der Bundesliga verbinden kann. Karol Jarolím, der Vater des Hamburger Abräumers David Jarolím zum Beispiel. oder František Straka, der für Gladbach und Rostock in der ersten Liga spielte und später auch mal den LR Aalen in der zweiten Bundesliga trainierte. Mehr Länderspiele werden es für Sänger erstmal nicht. Ein Schien- und Wadenbeinbruch kostet ihn die komplette Hinrunde 84-85. Im August 1985 ist er aber in der Nationalelf zurück und erstmal Stammspieler der Mannschaft, welche die WM-Qualifikation für Mexiko 86 haarscharf gegen Bulgarien verpassen wird. Die Nationalmannschaft ist dabei in einem Umbruch. Diverse Allstars wie Joachim Streich und Dixi Dörner wurden abgesägt. Trainer Bernd Stange will einen Neuaufbau.
Kicker. Ausgabe 52. 1986.
Wir haben die Konsequenzen gezogen und den Blick auf andere gerichtet, betont Stange. Andere, das sind die 20-Jährigen. Andreas Thom, Dynamo Berlin. Ulf Kirsten, Jörg Stübner, beide Dynamo Dresden oder der Erfurter Carsten Sänger. Derzeitiges Durchschnittsalter der Nationalauswahl 23 Jahre.
Während die Genannten sich im Nationalteam etablieren, klingt Sängers Länderspielkarriere allerdings bereits im Februar 1987 nach 16 Partien aus. In seiner Familie hatte es Ausreiseanträge aus der DDR gegeben. Damit wurde der Defensivspezialist aussortiert. Zumal er Angebote seitens der Staatsmacht ablehnte, die ihm via Spitzeleien zurück ins Nationalteam hätten bringen können. Eine im DDR-Fußball leider gängige Praxis. Ich verweise da auf Folge 4 über Thorsten Gütschow. Der 24-jährige Sänger ist defensiv einer der besten Spieler der Liga, offensiv aber quasi nicht existent. Nach 7 Jahren in der Oberliga ist der Libero immer noch bei nur einem einzigen Ligator. Das wird sich zumindest Richtung Mauerfall etwas ändern. Ab 88-89 macht der Erfurter in 3 Saisons am Stück jeweils ein Tor. Hurra, was eine Ausbeute. Seine beiden Treffer im Kalenderjahr 1990 sind aber nicht das, was ihn kurzzeitig in die Schlagzeilen bringt. 1990-91, als es für die Ostteams um die Qualifikation für die gesamtdeutschen Bundesligen geht, spielt Sänger am 2. Spieltag in Halle. Nach dem Spiel ist er für den Dopingtest abgestellt. Es ergibt sich eine kuriose Geschichte.
Fußballwoche. Ausgabe 35, 1990.
Der Dopingskandal von Halle, in den Erfurts Mittelfeldspieler Carsten Sänger und der Leipziger Schiedsrichter Thomas Esbach verwickelt sind, ist das Tagesgespräch der Oberliga. Der Dopingvorfall ist für 40 Jahre Oberliga schon einmalig. Doch wie sich die Geschichte abgespielt hat, dürfte in der ganzen Fußballwelt ohne Beispiel sein. Unglaublich, sagen manche. Eine Sauerei, meinen andere. Wie kam es zu dem Skandal? Die jeweils 15 Minuten vor Schlusspfiff vorgenommene Auslosung zur Dopingkontrolle ergab, Carsten Sänger muss wieder einmal ran. Er aber ist bei seinen Mitspielern schon bekannt, weil es bei ihm nach dem Spiel nur tröpfchenweise kommt. In Halle vor 2 Wochen nicht anders. Mit dem knapp zu einem Viertel gefüllten Glas verlief sich der Erfurter in die Duschkabine der Schiedsrichter. Die sahen, welche Probleme Sänger hatte, und hatten ein Einsehen. Der 36-jährige Leipziger Thomas Esbach meinte, »Gebt her, ich mach das schon.« Und er tat das, was der Erfurter nicht schaffte.
Sänger erzählt die Geschichte im Mannschaftsbus inklusive Hilfe des Schiedsrichters und erzeugt wenig überraschend großes Gelächter. Allerdings, wenige Tage später meldet sich der Verband. Die Probe ist positiv. Sänger fällt aus allen Wolken und beteuert, dass er nichts genommen habe. Gegenüber dem Verband erzählt er von der Geschichte und die Verantwortlichen sind nicht besonders erfreut, was bei Dopingkontrollen so passiert. Schiedsrichter Esbach bestätigt die Geschichte und erklärt auch den Befund. Er hatte ein Medikament gegen eine fiebrige Erkältung genommen. Der Dortmunder Rechtsanwalt Dr. Reinhard Rauball vertritt Rot-Weiß Erfurt und Carsten Sänger rund 1 Woche vor der Wiedervereinigung in einem der letzten Fälle des DFV, dem DFB-Pendant des Ostens. Der Spieler muss 5 Spiele pausieren, Erfurt 500 Mark Strafe zahlen. Schiedsrichter Esbach wird 2 Monate gesperrt. Für ihn ein einschneidender Moment der Schiedsrichterkarriere. Zuvor war der Leipziger Kandidat für den Kreis der FIFA-Schiedsrichter und galt auch als jemand, der in die erste Bundesliga übernommen werden könnte. Tatsächlich pfiff er aber nach der Wiedervereinigung nie oberhalb der Regionalliga. Nach der deutschen Einheit verändert sich auch bei Carsten Sänger einiges, unter anderem der Vorname. 27 Jahre lang dachte der Erfurter, dass sein Vorname mit C geschrieben wird. Auf der Geburtsurkunde, die er zur Beantragung des neuen Ausweises benötigt, entdeckt er plötzlich ein K. Die Medien bleiben bei der gewohnten Schreibweise. Sänger selbst unterschreibt Autogrammkarten fortan, aber beginnend mit einem K. In den Transferplanungen der ersten Bundesliga-Vereine spielt der Defensivmann keine Rolle und er strebt auch keinen Wechsel über die verschwundene innerdeutsche Grenze an. Er bleibt in Erfurt und qualifiziert sich mit dem Team für die zweite Bundesliga 1991-92. Und Sänger darf mit Rot-Weiß nicht nur in der zweiten Liga antreten, denn die Mannschaft gehört auch zu den letzten Teams, die sich über die ehemalige DDR-Oberliga für den Europacup qualifizieren konnten. Daher kommt es in dieser Saison zum Ausnahmefall, dass gleich 6 deutsche Teams im UEFA-Cup antreten, dazu je 2 in den Europacups der Landesmeister und Pokalsieger. 3 der 4 Europapokalteilnehmer aus dem Osten scheitern in Runde 1. Halle gegen Torpedo Moskau, Eisenhüttenstadt an Galatasaray, Rostock im Duell mit dem FC Barcelona, wie ihr schon in der letzten Folge gehört habt. Nur Erfurt erreicht die zweite Runde durch 2 Siege gegen den FC Groningen. Nun wartet mit Ajax Amsterdam ein weiterer niederländischer Verein und ein ganz, ganz großer Name. Erfurt gibt sich im Vorfeld trotz der schweren Aufgabe optimistisch. Aber die Realität sagt etwas anderes. Vor dem Spiel gegen den Weltverein sind die Erfurter abgeschlagener Tabellenletzter. 4 Punkte nach 14 Spielen, 12:39 Tore. Gegen Ajax ist man zwar ohne Chance, lässt sich aber immerhin nicht abschießen. Dennoch ist schon im November klar, das Kapitel 2. Bundesliga, das wird früh enden und jetzt drohen auch ganz andere Gefahren.
Kicker, Ausgabe 95, 1991.
Auf der Mitgliederversammlung am Freitag will der Verein Nägel mit Köpfen machen. Kapitän Carsten Sänger sieht sie als letzte Chance an, den Verein vor dem Zusammenbruch zu retten. Wird an diesem Tag kein ordentliches Konzept auf den Tisch gelegt, nicht klar umrissen, wie und mit wem der Neuanfang in der Amateuroberliga vorgenommen werden soll, geht der Erfurter Fußball bald zugrunde.
Sänger selbst schielt nun doch in die erste Bundesliga, zumal er einer der wenigen Erfurter ist, die konstant auf einem guten Niveau spielen. Es wird immerhin ein Erstliga-Absteiger, Hansa Rostock. Dort ist Sänger Stamm, obwohl er seine Libero-Position nach und nach an den jüngeren Marco Zallmann abgeben muss. Der Routinier rückt daher ins defensive Mittelfeld vor. Im Pokalspiel gegen Unterhaching gelingt dem mittlerweile 31-Jährigen dann auch mal wieder ein Tor. In über 300 Profispielen immerhin Nummer 6. Am Tag zuvor hatte er sich im Kicker noch über das Match beklagt. Immerhin musste Hansa unter der Woche durch ganz Deutschland reisen. Sänger hofft nun auf ein attraktives Los. Es wird ein Auswärtsspiel beim Bundesliga-Aufsteiger SC Freiburg und das geht dann mit 3:0 klar verloren. 1994 verlässt Sänger die Rostocker und möchte zurück Richtung Erfurt. Er unterschreibt beim FC Sachsen Leipzig, heute BSG Chemie Leipzig. Mit den Sachsen scheitert er am letzten Spieltag knapp im Aufstiegskampf. Den gewinnt Carl Zeiss Jena und Sänger geht danach zu Carl Zeiss Jena. Dort knüpfte er in der zweiten Liga nochmal an seine stärksten Zeiten an und ist mit 33 Jahren einer der besten Verteidiger der Hinrunde. Der Libero spielt 2 Jahre in Jena, verlässt 1997 den Zweitligisten, obwohl man mit dem nun 34-Jährigen gerne verlängert hätte. Stattdessen geht er aber zurück zu Sachsen-Leipzig in die Regionalliga. Statt lockerem Karriereausklang geht es dort aber nochmal richtig rund. Ende August treten die beiden reichen Geldgeber Bauer und Wienhold zurück, die den Verein wie ihr Spielzeug führten und auch in die Taktik eingriffen. So musste Trainer Gerd Schädlich gehen, nachdem ein vom reichen Du geholter Neuzugang im ersten Spiel nur eingewechselt wurde. Der Aufsichtsrat des Vereins erklärt die Entlassung Schädlichs für schwebend unwirksam. Darauf verziehen sich die beiden Geldgeber beleidigt. Dennoch wird Schädlich nicht mehr in Leipzig-Leutsch auftauchen. Nachfolger wird Carsten Sänger als Spielertrainer. Und der ist auch ganz froh, dass Schädlich nicht mehr aufgetaucht war, denn es hatte deutliche Kritik gegeben, dass dem Leipziger Kader die nötige Fitness fehlt. Schädlich selbst droht daraufhin Sänger gar mit einer Klage wegen Rufschädigung. Ruhiger wird es in Leipzig aber nicht. Ganz im Gegenteil.
Kicker. Ausgabe 99. 1997.
Bei den Sachsen kracht es. Der vor der Saison von Carl Zeiss Jena gekommene Miloš Nedić kann sich einen neuen Verein suchen. Er hat sich während des Pokalspiels gegen den Chemnitzer FC, das er wegen Kniebeschwerden auf der Tribüne verfolgte, abfällig über Mitspieler geäußert. Als ihm Spielertrainer Carsten Sänger später in der Kabine die Suspendierung verkündete, drohte Nedić dem Trainer Schläge an. »Jetzt weiß ich, was ich mir unter dem Begriff Mobbing vorstellen muss«, sagt Sachsenpräsident Thomas Till. Nedić hat seit Saisonbeginn wiederholt Spieler, Sponsoren und Präsidiumsmitglieder beleidigt und spielt ab sofort keine Rolle mehr in den Planungen für die Regionalligamannschaft.
Spielertrainer Sänger ist 10 Spiele lang der Chef, spielt dabei auch alle Partien über 90 Minuten durch. Mit 7 Siegen ist er dabei auch sehr erfolgreich. Doch im Januar soll er sich zwischen Spieler- und Trainerkarriere entscheiden. Der nun 35-Jährige wählt Ersteres. Frank Rode, Co-Trainer unter Sänger, übernimmt als Chefcoach. Doch ob Sänger damit wirklich zufrieden ist? Es machen sich Gerüchte auf, dass der Spieler gegen seinen vorherigen Assistenten stänkert. Dabei galten beide als Freunde, waren in der DDR-Nationalmannschaft das Libero-Du. Sänger bestreitet kein weiteres Spiel für die Sachsen und kehrt 1998 nach Jena zurück. Nach einem weiteren Jahr geht er komplett back to the roots zu Rot-Weiß Erfurt. In seinem fußballerischen Wohnzimmer ist Sänger natürlich direkt gesetzt, bis seine Karriere im September schlagartig beendet wird. Nach der Regionalliga-Partie gegen Zwickau gerät Sängers Wagen kurz vor dessen Wohnort von der Fahrbahn ab, überschlägt sich mehrfach. Ohne direkte Hilfe hätte er vermutlich nicht überlebt.
Spiegel Online-Meldung vom 21. September 1999.
Der Unfall des ehemaligen DDR-Auswahlspielers Carsten Sänger am vergangenen Samstag ist nicht auf einen technischen Defekt seines Fahrzeugs zurückzuführen. Die Staatsanwaltschaft Erfurt gab bekannt, dass bei dem 36-Jährigen 1,47 Promille Alkohol im Blut festgestellt wurden. Sänger musste im Krankenhaus unterdessen der linke Unterschenkel amputiert werden. Der zuletzt als Libero beim nordostdeutschen Fußballregionalisten Rot-Weiß Erfurt aktive Spieler befindet sich nach Auskunft des Erfurter Vereinspräsidenten Klaus Neumann nach der erfolgten Amputation zwar noch auf der Intensivstation des Erfurter Klinikums, aber nicht mehr in Lebensgefahr.
Trotz des drastischen Karriereendes findet Sänger zurück ins Leben. Er wird Lehrer, macht an der Uni Erfurt einen Master in Sonderpädagogik und arbeitet an einer Erfurter Förderschule. Eine Kuriosität zum Schluss: Für einen Verteidiger liest es sich sehr ungewöhnlich, denn Transfermarkt.de listet bei Sänger 507 Spieler als Profifußballer auf, aber in keinem einzigen Spiel flog er jemals vom Platz. Auch die nur 29 gelben Karten sind ein Wert, der einen Dominic Kohr oder Klaus Gjasula eher ratlos hinterlassen. Auch wenn Karten damals gefühlt seltener vergeben wurden, ist das ein absolut respektabler Wert und spricht für einen fairen Verteidiger. Ja, das war die Folge zu Carsten Sänger, heute mal etwas kürzer. Ich hatte den Namen selbst vor ein paar Wochen nur ganz, ganz dunkel irgendwo im Hinterkopf mal gehört und das auch nur dank Anstoß 2 und anderen Managerspielen. Erst als ich dann zufällig über die Art des Karriereendes las, schaute ich mal intensiver auf diese Karriere und als ich dann über diese absurde Doping-Geschichte stolperte, da war mir klar, dass ich daraus eine Folge machen muss, die Tragik und auch Komik miteinander vereinen kann. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören, liked gerne die Folge, empfiehlt sie weiter und hinterlasst Kommentare. Entweder auf dem jeweiligen Podcatcher oder über die üblichen Social-Media-Kanäle, die in der Folgenbeschreibung verlinkt sind. In der nächsten Folge geht es dann um ein ganz, ganz großes Talent und damit meine ich wirklich ganz, ganz großes Talent. Aber bis dahin müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Eventuell wird es eine Zwischenfolge geben. Da muss ich mal gucken, wie mein Pensum in den kommenden Tagen aussieht. Aber irgendwas kommt definitiv. Bis dann. Ciao, ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.